Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von PULS, Kirche für Schweinfurt. Wir wünschen dir viel Spaß mit unseren Predigten und vor allem, dass sie dich inspirieren, deinen nächsten Schritt auf deiner Reise mit Gott zu gehen. Wenn du Fragen hast oder eine PULS-Gruppe suchst, dann melde dich gerne bei uns.
Einmal war ich in der Stadt. Und da treffe ich eine Arbeitskollegin und da hat ein kleines Kind dabei. Und wir unterhalten uns, kurzes Geplauder und gehen weiter. Und im Weitergehen fragt das Kind, Mama, wer war denn der Mann? Und die hat es halt dann erklärt. Oder ich war mit Gede unterwegs, meine Frau, und wir treffen eine andere Frau, die ich nicht kenne. Und sie plaudern und wir gehen weiter und ich frage, wer war denn das? Also ich habe das anders gemacht als das Kind. Natürlich habe ich nicht gleich so geredet, dass die das gehört hat, weil ich weiß schon, wie man das macht. Wenn wir einen Film angucken über eine wahre Begebenheit, dann möchte ich manchmal genauer wissen, wer war denn die Person, um die es da ging? War das wirklich authentisch so? Und da findet man manchmal, ich schaue dann nach, wir haben mal so eine Allwissenheitsmaschine, wo wir einfach dann nachgucken können. Und vor kurzem haben wir einen Film über Teata angeguckt. Das war eine Indianerin, die ist 1895 geboren. Also ihr seht, ich habe nachgeforscht. Und die wollte Schauspielerin, Theaterschauspielerin werden. Und ihr Traum war, am Broadway aufzutreten. Das hat sie tatsächlich geschafft. Aber es war damals nicht normal, dass Indianer so eine Laufbahn haben konnten. Und die hat in den 1930er Jahren vor Präsident Roosevelt ist die aufgetreten im Weißen Haus und das, was sie dann letztlich gemacht hat, war so die Geschichte ihrer Indianerkultur weiter zu erzählen, also Geschichten aus ihrer Kultur. Und ist fast 100 Jahre alt geworden. Ich finde es interessant, wenn man so Menschen dann, man lernt sie ja nicht kennen, aber man weiß was über sie. Oder Geschichte an sich. Abraham Lincoln war der erste Präsident, der ermordet wurde, erster amerikanische Präsident und hat sich gegen die Sklaverei eingesetzt. Oder ein Schauspieler stirbt, Matthew Perry, habe ich noch nie gehört, aber es interessiert mich, wer war denn das? Und ich lese nach und er war sehr erfolgreich in einer amerikanischen Serie, aber er hat auch Drogen- und Alkoholprobleme gehabt, mehrere Entzüge gemacht und war immer davon, ist er nicht richtig davon losgekommen und hat eigentlich nach Bedeutung gesucht und er hat mit seiner Berühmtheit den Eindruck gehabt, dass er jetzt endlich angenommen ist. Also auch ein Mensch mit einer inneren Sehnsucht und Leere. Ich finde es interessant. Die Frage, wer ist das? Die wurde auch über Jesus gestellt. Also Menschen haben sich gefragt. Einmal gab es eine Gelegenheit oder ein Ereignis, wo Jesus mit seinen Freunden in einem Schiff über dem See Genezareth unterwegs war. Da gibt es manchmal ganz schön heftige Stürme. Und die sind in so einen Sturm geraten und die Jünger, Freunde von Jesus, die hatten ziemlich Angst. Und Jesus gebietet dem Sturm und sagt, sei still. Und dann war der Sturm weg und alles war in Ordnung. Und die Leute, die das mitgekriegt haben, die standen da und haben gesagt, hä, wer ist denn dieser, dass sogar der Wind und die Wellen ihm gehorchen? Das ist ja nicht normal. Also diese Frage ist durch das entstanden, was Jesus getan und gesagt hat, dass man wissen wollte, wer ist dieser? Bei den meisten Leuten ist es ja ziemlich egal, wer sie sind, weil sie haben ja nichts mit mir zu tun. Also es sei denn, ich lerne einen Automechaniker kennen und dann hat es schon viel mit mir zu tun, weil ich ein Auto habe und vielleicht könnte mir mal meine Bremsen reparieren, wenn das mal nötig ist. Also dann wird das Interesse an der Person schon größer, eigennützig. Und die Frage, wer Jesus ist, die entscheidet letztlich über die Frage, was hat er mit mir zu tun? Wenn er irgendwer ist, dann hat er auch mit mir nichts zu tun und dann ist er eine Person aus der Geschichte. Aber wenn er mehr ist, dann hat er vielleicht doch was mit mir zu tun. Und die Frage ist, warum soll es für mich heute in der Zeit, in der wir leben, wichtig sein, Jesus zu folgen und dann noch einem Gekreuzigten? Es kommt darauf an, wer er ist. Und beim christlichen Glauben geht es eigentlich nur darum, wer Jesus ist. Und ihm folgen ist ja nochmal so ein eigenartiges Wort, jemandem folgen. Also ich bin doch unabhängig als Mensch, ich möchte doch nicht jemandem folgen. Die Tatsache ist aber, dass wir immer irgendwelchen Ideen folgen oder irgendwelchen Vorstellungen und wir haben die angesammelt im Lauf unseres Heranwachsens und Älterwerdens. Wir sind nicht so frei, dass wir nur das machen, was wir wollen. Nein, wir sind immer von irgendwelchen Ideen geprägt, die wir aufgenommen haben. Und das leben wir dann. Oder von dem, was unsere Gesellschaft uns, die uns umgibt, einfach vormacht. Wir haben in diesen, was Alina gesagt hat, in diesen drei Predigten gelernt, nachfolgen heißt mit Jesus sein, wie Jesus werden und tun, was Jesus tat. Das bedeutet eigentlich nachfolgen, also jemanden kennenlernen, begeistert sein von ihm und so sein wollen wie er. Also heute geht es darum, wer ist Jesus und warum ihm folgen, der doch gekreuzigt wurde. Und wir lesen ein paar Bibelverse, Bibelabschnitte aus dem Matthäusevangelium. Also einer der engsten Nachfolger Jesu hat es geschrieben, hat also aus erstem Erleben heraus das aufgeschrieben, aus seinem eigenen Erleben. Und ich finde es manchmal interessant, wenn man in der Bibel liest, dass man nicht nur an einzelnen Versen hängen bleibt, sondern auch mal den Zusammenhang beobachtet. Und in diesem Matthäus 16 wird es ziemlich deutlich, wenn man da so drüber geht. Und das möchte ich heute machen, in großzügigen Schritten. Und wir lesen zuerst ab Matthäus 16, Vers 13. Ich lese es mal vor. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute mich? Den Sohn des Menschen. Sie antworteten: Manche halten dich für Johannes den Täufer. Also das war jemand, der Jesus irgendwie wie so eine Ankündigung auf Jesus hin gemacht hat und die Leute vorbereitet hat. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Jesus fragt erstmal, was die Leute über ihn denken. Und was Leute denken, ist manchmal das Pauschale oder das Gewohnte oder das Allgemeingültige. Ja. Da haben sie halt in ihrem religiösen Segment im damaligen Judentum mal überlegt, na, es gab mal so wichtige Leute wie den Elia und den Jeremia und so, vielleicht ist das Jesus, vielleicht ist er auferstanden oder irgendwas. Also sie haben sich was zusammengereimt. Und bis heute ist es so, in dem Teaser hat man es auch gesehen, dass Menschen halt über Jesus heute genauso Ideen haben. Von keine Ahnung, ist mir auch egal, bis, naja, hat halt, war ein vorbildlicher Mensch, ein guter Lehrer, hat viel weise Ratschläge oder so gegeben. Aber das sagt eigentlich nichts darüber aus, wer er ist. Jesus ist geschickt, er geht weiter und fragt an seine Jünger konkret und sagt: Wer sagt ihr, dass ich bin? Lesen wir weiter, da heißt es: Ihr, fragte Jesus, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete: Du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Also der Petrus musste gar nicht lange überlegen, es kam ja aus der Pistole geschossen und hat sofort gesagt, was er denkt. Und hat es heraussprudeln lassen. Und das, was er eigentlich sagt, also wenn der Christus oder der Messias, das sind nur zwei verschiedene Sprachen für den gleichen Begriff, der Gesalbte Gottes. Christus bedeutet in dem Zusammenhang, dass Jesus der verheißene Messias-König, der den Juden angekündigt war in alttestamentlichen, in alten Schriften. Und er ist der König für Israel, aber auch in der Folge König für alle Völker. Und das Zweite ist der Sohn Gottes. Das bedeutet, dass Jesus Gott ist, der als Mensch in diese Welt gekommen ist, zu uns Menschen. Und es sind beide Sachen, die sind außerhalb von dem normalen religiösen Konzept. Religionen transportieren das nicht. Die sagen, was Menschen tun sollen, damit sie richtig sind für die Gottheit. Aber Jesus ist Gott, der zu uns gekommen ist als Mensch. Stellt sich die Frage, wie kommt der Petrus dazu, dass er das so sagen kann, so schnell, so überzeugt? War er irgendwie leichtgläubig, schnell manipulierbar oder was? Ich denke, er erlebte Jesus und er erlebte die Fakten. Er war dabei, als dieser Sturm gestillt wurde. Er war dabei, wie Jesus diese Macht über die Natur gezeigt hat oder Macht über Krankheiten und sogar Macht über den Tod. Niemand hat Macht über den Tod. Und Jesus weckt Leute auf und der Petrus war dabei und hat es miterlebt. Und er hat sich natürlich auch seine eigenen Gedanken gemacht. Und Jesus hat auch gesehen, Petrus hat auch gesehen, wie Jesus mit Menschen umgeht und wie er den Menschen zeigt, wie Jesus die Menschen ernst nimmt und ihnen aber auch ihr wahres Problem bewusst macht. Und Petrus erlebte Jesus persönlich. Er erlebte, dass Jesus ihn in Liebe und Annahme begegnet, trotz seiner eigenen Unvollkommenheit. Also das sind Sachen, die kann man nachlesen. Und noch ein Punkt, der wichtig ist, das habe ich gar nicht vorgelesen, aber hier steht's. Jesus sagt, das hast du nicht auf Menschenweise, sondern der Vater im Himmel hat dir das geoffenbart. Also zu wissen, wer Jesus ist, ist auch was Gott irgendwie klar machen muss. Jetzt können wir die Geschichte noch weiterspinnen. Wir waren damals nicht dabei. Aber vielleicht fragt Jesus dich heute oder überhaupt, was sagst du, wer ich bin? Wer bin ich für dich? Und wir müssen eigentlich, wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist und der König Gottes, müssen wir darauf eine Antwort geben, auch wenn er schon vor 2000 Jahren auf der Erde war, weil er ja immer noch der ist, der er ist. Also es kann eigentlich nicht egal sein, ich kann jetzt sagen, es ist mir eigentlich wurscht. Also auf diese Frage kann ich so machen, wie es viele Leute machen, ich ignoriere das einfach. Sag es mir egal. Oder ich fange an, den Faktencheck zu machen wie der Petrus. Und das kann ich machen, indem ich das Markus-Evangelium, einen Vorschlag, lese. Also ich schlage euch das hiermit vor. Und du kannst dir ein eigenes Urteil bilden. Und mir ist das mal bewusst geworden bei diesem Evangelium, das der Markus geschrieben hat, dass der nicht manipulieren will, dass er nicht dich emotional aufwühlen will, sondern er berichtet sachlich, was geschehen ist, was Jesus getan hat, was er gesagt hat, wie die Leute reagiert haben. Und wenn du dich da durchgehst, dann wirst du dir ein Urteil bilden können und du musst irgendwann vielleicht auch sagen, ein normaler Mensch war es nicht. Und dann ist noch Gott dabei, wenn du mit einem offenen Herzen das liest, dann wird Gott dir offenbaren, wer Jesus ist. Offenbaren heißt, er wird es dir enthüllen, er wird es dir klar machen, er wird es dir zeigen. Und das ist eine gute Chance. Also mein Vorschlag, aber ich sage das später nochmal, falls es ihr bis zum Schluss dann vergessen haben solltet. Also wenn Jesus wirklich Gottes Sohn und Gottes König ist, wird es für niemanden ohne Bedeutung bleiben. Jetzt, in diesem Leben oder auch in der Zukunft. Und warum sollten wir überhaupt Jesus folgen? Weil er, schon allein das genügt, weil er Gottes Sohn und Gottes König ist. Das würde schon genügen, um Jesus zu folgen, ohne dass wir noch weitere Fragen stellen. Jetzt wäre es natürlich für die Freunde von Jesus damals richtig gut gewesen, wenn dieser Messiaskönig auf nach Jerusalem geht, der Stadt, der Hauptstadt, und dort einfach seine Regierung angetreten hätte. Aber Jesus hat was anderes zu sagen. Und zwar spricht er jetzt eigenartigerweise von Leiden und von Sterben und von Auferstehen. Und das kriegt man eigentlich nicht zusammen. Ich lese Vers 21. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Jesus, der König der Juden, der Sohn Gottes, wird abgelehnt, in einem anderen Evangelium heißt verworfen. Also verwerfen heißt, das ist Schrott, das brauche ich nicht, weg damit, ich schieb's zur Seite. Und es wird mit ihm gemacht. Und eigentlich, ja, sprengt es jedes Denken. Der Sohn Gottes wird abgelehnt, verworfen. Und da wird man einfach sagen, das geht doch nicht. Aber tatsächlich geschieht es so, würden wir ein bisschen weiter blättern in Matthäus 26, das habe ich jetzt nicht so mitlesen gedacht, aber ich erzähle es euch. Da ist Jesus dann am Schluss kurz vor seinem Tod angeklagt und vor dem Hohen Rat der Juden, und der oberste Priester sagt, sag's uns frei raus, bist du der König der Juden? Nein, bist du der Sohn Gottes, sagt er. Der Christus, der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, du hast es gesagt. Und von jetzt an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Also in so einer Situation, wo du selber angeklagt bist und dein Leben bedroht ist, tust du nicht irgendwelche Dinge fantasieren. Aber Jesus steht zu dem, was er ist, der Sohn Gottes. Später ist er beim Pilatus, dem Vertreter der römischen Macht, und er wird natürlich, der muss sich damit auseinandersetzen, lästigerweise. Und er fragt Jesus, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt ja. Alle anderen Fragen beantwortet Jesus, nicht nur die, die seine Identität betreffen. Also er steht zu dem, was er ist, und dafür muss er sterben. Er muss dafür sterben, dass er der Sohn Gottes ist, und er muss dafür sterben, dass er der König der Juden ist. Warum? Ich glaube, das ist deswegen, weil religiöse und politische Systeme, auch gesellschaftliche Systeme, die funktionieren einfach nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und Jesus hat die entlarvt. Er hat einfach gezeigt, wo die Knackpunkte sind. Und er lebte gerecht in einer ungerechten Welt. Und das stört. Das hat einfach gestört. Und deswegen musste er weg. Und wir bewundern Menschen, die für was stehen. Also Alexei Nawalny ist heuer gestorben, ja, ihr habt es mitgekriegt, der Oppositionelle in Russland. Er geht zurück nach Russland vor ein paar Jahren, weiß nicht mehr wann das war, und wissend, dass er dort gefangen genommen wird. Und dann kommt er ins Straflager, ohne Hoffnung, da jemals wieder rauszukommen. Und heuer starb er dort auf unerklärliche Art und Weise für seine Ideale und Ziele. Und viele in Russland sind zu seinem Grab gepilgert, nicht ohne Schwierigkeiten erwarten zu müssen. Aber dieses Pilgern zu seinem Grab war ein Bekenntnis der Ehre und Achtung vor diesem Mann, der stand für das, was er vertreten hat. Der lebte und starb für das, was er vertreten hat. Und Jesus stirbt, weil er der Sohn Gottes ist und weil er zu dem steht, was er vertritt. Zu dem, was er ist. Aber dafür hätte er gar nicht sterben brauchen. Als Jesus am Kreuz hing, das könnt ihr alles nachlesen, wenn ihr die Geschichte fertig lest, das sagen die Leute, die da stehen, du bist doch der Sohn Gottes, dann steig doch herab vom Kreuz, du hast anderen geholfen, hilf dir selber. Also wieder die gleiche Frage, Sohn Gottes, bist du es oder bist du es nicht? Und Jesus hätte seine Macht demonstrieren können und wirklich vom Kreuz wegfliegen können oder was weiß ich nicht, hätte nicht mal herabsteigen müssen. Er hätte Macht gehabt. Er hat es nicht gemacht, weil da noch ein anderer Plan im Spiel war. Jesus ist auch der König, der für die stirbt, die er gewinnen will. Jesus ist der König, der für die stirbt, die er gewinnen will. Und das ist richtig genial. Weißt du, ein König, der versucht vielleicht mit Macht die Leute unter seine Regierung zu bringen. Oder er wird vielleicht, oder ein Machthaber wird halt gewählt. Oder früher in der Monarchie hat man halt den Thron geerbt. Jesus möchte Menschen gewinnen und er stirbt für sie. Also Jesus vergießt nicht das Blut anderer, sondern sein eigenes, um uns, dich und mich zu gewinnen. Jesus hängt dort am Kreuz und er betet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er wurde verlassen von Gott, damit wir niemals verlassen werden müssen von Gott. Es kam eine Finsternis, mittags um 12 bis nachmittags um 3 wurde es finster, also die ungewöhnlichste Tageszeit zum Finsterwerden. Und ich denke, Jesus hat diese Finsternis ausgehalten, damit wir nie im Finstern verzweifeln müssen. Jesus ist für meine Unzulänglichkeit gestorben, um meine Beziehung zu Gott zu reparieren. Und das ist so großartig, er sagt, ich bezahle für dich. Es gibt keine größere Liebe als das, was Jesus getan hat. Wenn du auf Liebe wartest, dich sehnst nach Liebe, es gibt keine größere Liebe als die, die Jesus gezeigt hat. Und Jesus, so heißt es auch, sagt er selber, er gibt sein Leben als Lösegeld. Also ein Lösegeld ist, um was freizukaufen. Ja? Erpresser fordern ein Lösegeld, um ihr Opfer irgendwie freikaufen zu lassen. Und Jesus wollte uns freikaufen von jeder falschen Macht, die mein Leben knechtet oder einengt oder zerstört. Egal, ob die in mir selber ist oder außerhalb von mir. Und es ist so, so überwältigend. Er will mich frei machen und so in sein Reich führen. Und das geht nur, also es geht letztlich nur darum, dass ich ihn anerkenne als meinen König. Mein König, der sein Leben für mich hingegeben hat. Und deswegen lohnt es sich, dem Gekreuzigten zu folgen. Eigentlich ist es die einzig logische Konsequenz, weil er der König ist, der sein Leben für mich gegeben hat. Also wenn das nicht ausreicht, ihm zu folgen, mehr gibt es nicht. Doch ein bisschen mehr gibt es auch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, Nachfolge, okay, Nachfolge im Blick auf den gekreuzigten Jesus, also der von dieser Welt hinausgeworfen wurde, wie schauten die dann aus? Und Jesus ist ehrlich und er spielt mit offenen Karten. Wir können weiterlesen, in Vers 24 sagt er zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also was bedeutet Nachfolge im Blick auf den verworfenen König? Selbstverleugnung und Kreuz. Das ist jetzt natürlich sehr krass und das klingt überhaupt nicht attraktiv. Also da können wir jetzt vielleicht sagen, ja mit mir nicht, ja, das würde ich verstehen. Aber Jesus ist genau darin vorangegangen. In dieser Welt ist Jesus diesen Weg gegangen von Selbstverleugnung und Kreuz auf sich nehmen, buchstäblich. Ich möchte ein paar Gedanken über die Selbstverleugnung verlieren oder das mal so aufzeigen, was das bedeuten kann. Wir leben ja in einer Zeit, wo Selbstverwirklichung das richtige Wort ist. Und jetzt kommt Jesus und meint Selbstverleugnung. Also da bin ich jetzt erstmal herausgefordert und irritiert. Aber vielleicht ist es gar nicht so geheimnisvoll. Das Erste, wo wir Selbstverleugnung sehen können, ist zum Beispiel eine Mutter, die für eine größere Liebe ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellt. Das macht jede, ich sag mal, normale Mutter. Die kann gar nicht anders. Jede Mutter tut es aus Liebe zu ihrem Kind. Also das Kind schreit in der Nacht, die Mutter steht auf, obwohl sie todmüde ist, und geht zu dem Kind und stillt das Kind vielleicht mehrmals in der Nacht und dann legt sie sich wieder hin, kann nicht richtig schlafen und ist am Tag dann richtig fertig. Und nächste Nacht macht es wieder so, steht wieder auf, geht wieder zu dem Kind, stillt es wieder. Also da müsste man, da würde keine Mutter sagen, oder wenn du der Mutter sagst, ja, du musst dich mal wegen selbst verwirklichen, die würde sagen, hast du einen Knall? Ich muss doch für mein Kind sorgen. Diese Liebe zu dem Kind lässt sie alles, ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Und das ist normal, das ist ganz natürlich. Oder Selbstverleugnung für ein höheres Ziel oder Ideal. Jeder Sportler macht es, weil er eine Medaille oder einen Preis gewinnen will und versucht, auf Dinge zu verzichten, um fit zu sein, um seinen Sieg zu erreichen. Oder Musiker für ein gutes Konzert. Hier ist ein Zitat von einem Saxophonspieler, den ich gern höre. Der heißt Mulo Franzl, kennt ihr wahrscheinlich nicht, macht aber nichts. Und ich habe ein Interview von dem gehört auf YouTube und er sagt das. Also er wird gefragt, wie er denn übt und wie viel Zeit er dafür verwendet und wie er das macht. Und er sagt dann, ja, eine neue Melodie, die spielt er immer wieder und sagt, es ist knallharte Arbeit, das mache ich jeden Tag, bis ich wirklich mehrfach ins Stolpern komme, dann fange ich wieder von vorne an. Und jeder Musiker, der was kann, der schaut aus, als würde es so leicht gehen. Und wenn der Saxophon spielt, geht es richtig leicht. Das würde ich auch können. Aber er sagt, es ist knallharte Arbeit. Und er sagt, wenn ich zwei Wochen nicht übe, dann merke ich es am Ansatz. Wenn ich zwei Monate nicht übe, oder 14 Tage, ich weiß es nicht mehr genau, zwei Tage nicht üben, merke ich es am Anfang, 14 Tage, dann merken es meine Kollegen und nach zwei Monaten merkt es das Publikum. Also, und deswegen, weil er einfach ein gutes Konzert spielen will, weil er Leuten mit seiner Musik Freude machen will, deswegen verleugnet er sich selbst und übt und übt. Und wir bewundern, wenn wir Filme schauen, Helden und Heldinnen, die sich einsetzen für eine größere Sache. Und die setzen ihr Leben ein und die verzichten auf alles, nur um dieses eine Ziel zu erreichen. Und das ist überhaupt nicht, das bewundern wir, ja. Und wir, wenn wir wissen, Jesus ist der Gekreuzigte, dann können wir unser Leben einsetzen für ein höheres Ziel, nämlich für sein Reich, für seine Ideen, für das, was er möchte. Und bei der Mutter habe ich das vergessen, unsere größere Liebe wäre für Jesus. Dass Jesus die größere Liebe wird und dann kann ich für ihn auch Dinge tun, die sind nicht, das ist dann nicht Selbstverleugnung, sondern Liebe. Und genauso hier, für Jesus und sein Reich leben ist einfach frohmachend. Das Dritte, wo Selbstverleugnung nötig sein kann, ist, dass wir unser selbstsüchtiges Begehren oder Verlangen verleugnen. Und da geht es um Dinge, die uns zu unguten Handlungen führen. Wir merken das ja, dass in uns Dinge aufsteigen, die sind einfach schlecht. Also ich behaupte es einfach, weil ich ein Mensch bin und ihr seid auch Menschen. Ich glaube, euch geht es allen so. Und wir haben in uns eine Gier nach Geld, nach Reichtum, nach Besitz, nach Sex, nach Ansehen, nach beruflichem Erfolg. Und dazu würden wir manchmal auch unlautere Mittel gebrauchen. Und dazu sage ich Nein. Ich sage Nein zu meiner eigenen Definition von Gut und Böse und möchte andere Werte leben, die ich von Jesus gelernt habe. Und deswegen verleugne ich das, was ich als ungut, als schlecht erkenne. Aus Liebe zu Jesus möchte ich nicht mehr dafür leben, wofür Jesus sterben musste. Jesus ist für meine Schuld gestorben, also für das, was ich verbockt habe. Und ich möchte nicht mehr das leben, wofür Jesus sterben musste. Das kann ich selbst verleugnen. Und das Vierte ist, das Kreuz auf sich nehmen, nicht nur das einfach unter diesen Punkt Selbstverleugnung wieder zunehmen, weil es irgendwie wie das ein Höchstmaß ist. Ich glaube, da geht es darum, Schwierigkeiten für Jesus oder wegen Jesus in Kauf zu nehmen. Und es gibt es, dass Menschen ihr Leben in der heutigen Zeit für Jesus riskieren. Links ist so eine Karte, die ist von Open Doors. Sie geben jedes Jahr so einen Weltverfolgungsindex heraus, wo Christen am meisten verfolgt werden in der Welt. Und die roten Länder sind die, wo es am heftigsten ist. Also es gibt Menschen, die wegen Jesus in Schwierigkeiten kommen. Und es ist kein Wunder. Jesus hat gelitten und hat Schwierigkeiten erfahren. Er sagt, wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch hassen. Die ersten Christen wurden vom Judentum verfolgt und von Rom. Sie wollten diese Bewegung stoppen, aber sie wuchs umso mehr. Die Kommunisten in China, die haben versucht, das Christentum im letzten Jahrhundert zu stoppen, wollten es ausmerzen, aber in der Zeit hat sich im Untergrund die christliche Kirche ausgebreitet wie vorher noch nie. Im Iran jetzt, trotz religiöser Verfolgung, kommen so viele Menschen zum Glauben an Jesus. Die kommen zum Glauben an Jesus, wissend, dass es Schwierigkeiten mit sich bringen wird. Und Ja sagen zu Jesus bedeutet Nein sagen zum gesellschaftlichen Mainstream in der heutigen Zeit, vielleicht für uns. Vielleicht werden wir nicht mit Gewalt irgendwie verfolgt, aber wir müssen vielleicht zu manchen Ideen einfach Nein sagen. Ja, und dann stellt sich die Frage Selbstverleugnung, was bringt es oder so? Und Jesus geht da weiter und er sagt in Vers 25, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Hier stellt Jesus eine einfache Rechnung auf. Leben verlieren bedeutet Leben gewinnen. Selbstverleugnung bedeutet Selbstverwirklichung, könnte man sagen. Und es ist einfach eine andere, das ist wie ein Paradox, ist einfach eine andere Art, das Leben zu sehen. Und indem ich mein Leben jetzt verliere, werde ich es finden. Und wenn ich es festhalten will, werde ich es verlieren. So macht Jesus das klar. Und Jesus sagt mal zum Petrus, der sagt, hey, wir haben alles verlassen. Dann sagt er, es ist keiner, der hier wegen mir irgendetwas verlässt, das ihm nicht hundertfältig erstattet wird in diesem Leben und in der kommenden Welt ewiges Leben. Also Jesus lässt sich nichts schenken, sondern er belohnt. Und man könnte sagen, wir haben vom Leben in Fülle gesprochen, so am Anfang des Jahres, vielleicht erinnert ihr, Jesus will Leben in Fülle geben. Und um das zu gewinnen, bedeutet es, dass ich das loslasse, was ich bisher als Leben verstanden habe. Aber es ist nicht so, dass ich darüber überleben und so nachdenke, sondern ich nehme Jesus an und ich bekomme dieses Leben geschenkt. Es ist einfach so, dass das Reich von Jesus, das Reich Gottes, andere Werte hat, andere Maßstäbe, andere Prinzipien. Und für die starb Jesus und für die stand er. Und er ist der König dieses Reiches. Und wenn ich diesem Jesus folge, dann wird er mein Leben segnen. Nicht nur die Kinder, sondern auch mein Leben. Und so ist Selbstverleugnung einfach nur das, dass ich für diese Wirklichkeit lebe, für Jesus und sein Reich. Also Jesus nachfolgen kostet was, er macht es klar, aber nicht nachfolgen kostet auch was. Jesus hat es so ganz einfach deutlich gemacht. Und es ist einfach so, ja. Jesus sagt nur, du musst mir nachfolgen. Er sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Also wir dürfen uns mit den Gedanken der Selbstverleugnung und von Kreuzbruch auseinandersetzen, weil es für viele Menschen eh die Realität ist, die an Jesus glauben. Aber das Kreuz ist nicht das Ende. Das Letzte, was noch zu sagen wäre, ist, dass Jesus in Herrlichkeit kommt. Wir lesen weiter, Vers 27. Jesus sagt, denn, also er knüpft an diese Selbstverleugnung, also es ist besser, das Leben zu verlieren und es gewinnen, denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und wird jedem nach seinem Tun vergelten. Ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie den Menschensohn in seiner Königsherrschaft kommen sehen. Und das klingt ja jetzt ein bisschen eigenartig, ja? Jesus, der arme Wanderprediger, der der Messias sein soll, redet von der kommenden Herrlichkeit, aber es ist überhaupt nichts zu sehen. Es wird eher schwieriger. Und es ist schwer, an was zu glauben, was man nicht sieht, haben wir heute auch schon mal gehört. Die Frage ist, gibt es dieses Reich Gottes und so? Und Jesus gibt jetzt drei von diesen Leuten, also die sterben nicht, bevor sie das Reich Gottes, die Königsherrschaft von Jesus gesehen haben, er gibt jetzt drei Leuten einen Insiderbeweis und er nimmt sie mit auf einen hohen Berg. Wir lesen jetzt Kapitel 17, Vers 1. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne. Seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Jesus zeigt drei Leuten hier seine kommende Herrlichkeit oder seine wirkliche Herrlichkeit, damit sie wissen, Jesus ist tatsächlich der, der wir glauben, dass er ist, der Sohn Gottes. Und dass es sich lohnen wird, ihm zu folgen. Und Petrus, der dabei war, der war so überwältigt von dieser Erscheinung, dass er gesagt hat, Jesus, lass uns drei Hütten bauen. Also das muss man festhalten, den Moment. Da gehen wir nie wieder weg. Hier lassen wir uns nieder. Und über 30 Jahre später ist Petrus immer noch davon überwältigt. Er schreibt nämlich einen Brief an Christen, der auch in der Bibel enthalten ist. Und dort sagt er, also lange Jahrzehnte später, immer noch überwältigt und sagt, Leute, wir sind keinen Fabeln gefolgt, als wir euch erzählt haben von dem Kommen Jesu in Herrlichkeit, sondern wir waren mit ihm auf dem Berg und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Also er gibt es einfach an anderen weiter und sagt, es ist keine blöde Idee oder kein Märchen. Und Petrus ist für diesen Glauben gestorben. Und die meisten Apostel von Jesus auch, Johannes ist, glaube ich, natürlicherweise gestorben, sehr alt. Und die meisten Apostel sind für diesen Glauben, für diesen Jesus gestorben. Warum nahmen sie das in Kauf? Wegen der Herrlichkeit des Königs, die kommt. Und ich denke mir, die Jünger Jesu, die Apostel damals, die und viele andere nach ihnen, sie fanden in Jesus etwas, für das man leben kann und für was man sterben kann. Also eine Überzeugung oder eine Person oder eine Liebe, für die man leben kann und für die man sterben kann. Paulus, ein anderer Schreiber im Neuen Testament in der Bibel, sagt, Die Leiden der jetzigen Zeit, die sind es nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Also das ist eine sehr starke Aussage. Ja? Leiden kann in dieser Zeit total schlimm sein. Und er sagt, es ist nicht wert, verglichen zu werden mit dem, was kommt. Also warum dem gekreuzigten Jesus folgen? Weil er der herrliche König ist, der kommt, und weil ihm die Zukunft gehört. Also so drückt es Jesus aus. Die Frage ist jetzt, was kannst du jetzt tun? Wir wollen ja mit dem Gehörten auch was anfangen. Vielleicht bist du dir noch ganz im Unklaren, wer Jesus ist. Jeder hat ja einen anderen Ist-Stand, sage ich mal. Vielleicht hast du auch noch nie eine Notwendigkeit gesehen, dich damit auseinanderzusetzen. Ich hoffe, heute ist einfach ein bisschen ein Hauch von Notwendigkeit entstanden. Das, was du machen kannst, ist einfach die Fakten checken. Ich kehre zurück zu meiner Idee. Lies mal das Evangelium von Markus. Das ist das zweite von den vier. Das ist auch das kürzeste. Die Überforderung ist sehr gering. Und du kannst lesen, was berichtet wird und dir ein Urteil bilden. Und während du das mit einem offenen Herzen liest, kann Gott dir klar machen, dieser Jesus ist wirklich der Sohn Gottes. Und dann kannst du eventuell eine Entscheidung treffen. Und es ist ja auch so, ich kann doch nur das lieben, was ich kenne. Ich kann Jesus nicht lieben, wenn ich ihn nicht kenne. Und die meisten Menschen lieben Jesus nicht, weil sie ihn nicht kennen. Und wenn wir das heute angehört haben, muss man sehen, wer ist Verlust. Das Zweite, was wir tun können, vielleicht habe ich mich auseinandergesetzt, vielleicht bin ich auch so, dann, ja, Jesus, mit dem ist auf jeden Fall was, da ist auf jeden Fall was Wichtiges dran, oder ich glaube auch eigentlich schon ein bisschen an Jesus, dann kann ich meine Überzeugung so richtig festmachen, wie der Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, so voll überzeugt, dass du es im Traum, im Schlaf und sonst irgendwo automatisch sagen kannst. Ja, du musst es nicht, aber die Überzeugung festmachen, das kann man machen. Die Kosten der Nachfolge und der Nicht-Nachfolge bedenken. Vielleicht hast du ein Ja zu Jesus oder bist am Überlegen für ein Ja zu Jesus oder du hast es schon getroffen. Aber dann ist es auch gut zu wissen, dieses Ja zu Jesus bringt auch oder erfordert auch ein Ja zur Selbstverleugnung und Kreuz. Das heißt ja nicht, dass das dauernd ist oder dauernd nur stressig. Also das Bild möchte ich wirklich nicht erzeugen. Ne? Aber es kann Situationen geben, wo Selbstverleugnung und Kreuz tragen wichtig ist, weil Verlust Gewinn ist und weil Jesus es wert ist. Einige von euch kennen sicher die Herr der Ringe-Filme, vielleicht auch die Bücher. Ich kenne nur die Filme. Kostet so viel Lebenszeit, die anzugucken. Aber in dem letzten Teil, da heißt die Rückkehr des Königs, da kommt der König zurück und tritt seine Herrschaft an. Die Feinde sind besiegt, Frieden kehrt ein, ein Aufatmen ist zu spüren, alle jubeln und sind erleichtert, dass die Feinde besiegt sind und der rechtmäßige König herrscht. Die Helden werden geehrt und sie haben Teil an der Herrlichkeit des Königs. Das ist eine Fantasy-Geschichte. Oder König der Löwen, kennen auch Kinder. Der Königssohn kehrt zurück, lange Zeit war er fern und die Herrschaft von dem falschen König Scar und den Hyänen, seine Handlanger, das ist das richtige Bild, die Hyänen, das sind immer die Hyänen, die sowas machen. Und die Herrschaft von diesem König wird gebrochen und Friede und Wohlbefinden kehren ein, alle atmen auf. Und das ist nicht nur Fantasy, das ist nicht nur eine Tiergeschichte, das sind Geschichten von der großen Sehnsucht des Menschen nach Frieden, nach Wohlbefinden, dass es einem gut geht und nach jemandem, der es gut mit uns meint. Und Jesus ist von all dem die Erfüllung. Jesus bringt es in Wirklichkeit, Jesus schenkt es in Wirklichkeit. Und weil Jesus in seiner Herrlichkeit kommt, deswegen möchte ich dabei sein. Jesus kommt in seiner Herrlichkeit und ich möchte es nicht verpassen. Ich möchte dabei sein. Unbedingt. Wir wollen heute auch die Gelegenheit geben zum Abendmahl. Abendmahl ist auch so ein Begriff, den die Christen irgendwie sich ausgedacht haben. Aber das Abendmahl ist ein Zeichen, das Jesus seinen Freunden in der letzten Nacht vor seinem Tod gegeben hat. Und er hat gesagt, nehmt Brot und Wein und wenn ihr das tut, dann denkt an mich. Also es ist ein Denken, ein Andenken an ihn. Und du könntest dir das so vorstellen, der König, der im Exil lebt, Jesus lädt dich ein, mit ihm zu essen und an ihn zu denken. Und wenn du dich mit ihm verbunden hast, dann kannst du das heute zum Ausdruck bringen, indem du einfach rechts und links hinten an dem Tisch das Brot nimmst und ein Becherchen mit Saft und es nimmst im Andenken an Jesus und du kannst darüber nachdenken, wer er ist, der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, der sein Leben für mich hingegeben hat und der Sohn Gottes, der in Herrlichkeit kommen wird. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Gottes und du kamst in unsere Welt, um uns zu suchen und für dein Reich zu gewinnen, um uns zu gewinnen für deine Welt. Dafür hast du dein Leben nicht festgehalten, sondern du warst bereit zu sterben, auch für mich. Das Kreuz bringt deine Liebe zum Ausdruck in so einem Übermaß. Und weil du das getan hast, erkenne ich, dass du es wert bist, dass ich dir folge und dass ich für dich lebe. Und ich möchte beten, hilf mir, ein Ja zu dir zu finden, auch in Situationen, wo Selbstverleugnung oder Kreuztragen gefordert ist. Du bist es wert. Und du hast gezeigt, dass du als herrlicher König mit Gerechtigkeit und Frieden kommst. Und darauf darf ich mich freuen und darauf will ich mich freuen. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Alle Infos findest du auf www.puls-kirche.de.